Ja, es gibt noch zwei Strophen. Es war bei uns immer zu Hause das Geburtstagslied. Passt auch wunderbar. Im Rückblick auf das vergangene Lebensjahr und der Segen, den wir erleben durften. Ein Lied von Joachim Neander. Und zudem möchte ich Ihnen noch ein wenig erzählen heute. Er ist geboren in Bremen, 2 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges. Es sah schrecklich aus im Land, alles verwüstet, zerstört, viele Städte, die Bevölkerung halbiert, die waren umgekommen in Krieg und Pest und durch Räuberbanden. Und dieser junge Joachim wollte Theologie studieren. Und dann kam in seine Heimatstadt Bremen ein komischer Heiliger. Das war so ein Bußprediger. Und die ganze Stadt hat gesprochen und eigentlich gespottet über den. Der kam nach St. Martini, heute die Kirche, wo der Olaf Latzel predigt. Von dem haben Sie vielleicht auch schon gehört. Und da war dieser Prediger Untereig. Und der hat Buße gepredigt. Der wollte dieses gottlose Bremen zum Evangelium führen, Menschen zu Jesus führen. Und die Leute sagten, sowas brauchen wir doch nicht. Wir sind doch kluge Leute und wir bauen jetzt wieder das Land auf nach diesen schrecklichen Kriegserfahrungen. Und der Joachim ist mit einem Kollegen, der auch Student war, sagte, wir gehen mal in die Kirche und da hören wir uns das mal an, da sammeln wir mal Material, dass wir den mal richtig hochgehen lassen. Diesen frommen Prediger da, der da Buße predigt und da alles Mögliche meint, uns erzählen zu müssen. Er ging in die Kirche und dann passierte etwas ganz anderes. Der Geist Gottes hat ihn angerührt, sein Herz bewegt und er konnte nicht spotten und konnte auch nicht stören. Und er auf dem Heimweg hat er zu seinem Freund gesagt, mit dem Mann muss ich noch reden. Der kennt mein Herz, der kennt meine ganzen Fragen und Zweifel. Und dieser Untereig wurde sein Seelsorger und Helfer zum lebendigen Glauben. Und dann hat er Theologie studiert. Wie er fertig war mit 24 Jahren, hätte er gerne ein Pfarramt übernommen. Aber das war total unmöglich, denn es gab viele arbeitslose Pfarrer, die schon lange nach diesem schrecklichen Krieg warteten auf eine Pfarrstelle. Und so suchte er verzweifelt nach einer Möglichkeit, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich meinen Beruf ausüben. Und da bekam er das Angebot einer Stelle als Leiter einer Lateinschule der reformierten Gemeinde in Düsseldorf. Das war nur eine zweiklassige Schule, das Gehalt war entsprechend, aber Joachim Neander war froh, dass er überhaupt eine Stelle bekam. Und so kam er nach Düsseldorf, hat diesen Posten wahrgenommen und in seiner Freizeit ist er gern gewandert im Tal der Düssel. Das war damals ein romantisches Tal mit Höhlen und Schluchten, so einfach wunderbar. Heute, wenn man dorthin kommt, es heißt inzwischen nach Neander, das Neandertal. Aber es ist nicht mehr so schön romantisch, wie es damals war, denn der Zementabbau hat diese ganzen Felsen abschlagen lassen. Also es ist heute ein industrialisiertes Tal geworden, aber damals war das wunderbar. Und der Neander hat sich dort in diesen Höhlen getroffen mit Gläubigen aus der Umgebung. Sie sprachen über das Wort Gottes, sie lasen miteinander das Wort Gottes, beteten miteinander. Und das war damals ganz ungewöhnlich. Neander hatte auf seiner Reise, die er machte als Student, in Frankfurt den Spener kennengelernt und den Johann Jakob Schütz, die auch sagten, wir müssen doch als Laien auch mehr von der Bibel hören, nicht nur das, was uns die Pfarrer zufällig in der Kirche weitergeben, sondern wir wollen mehr von der Bibel verstehen. Und damals war das eigentlich gar nicht erlaubt. So kam das Protest von den Eltern seiner Schüler in Düsseldorf, die sagten, was macht er dort? Ist das eine Sekte? Die treffen sich da alleine, ohne Kirche, einfach und reden über das Wort Gottes. Das kann doch nicht angehen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder unter solch einen Einfluss kommen. Und so hat das Konsistorium, also die Vorgesetzten von Neander, ihn bestellt und haben gesagt, das geht gar nicht, dass ihr euch da versammelt, miteinander die Bibel lest. Das ist verboten bei uns, das wollen wir nicht. Neander hat versucht einzulenken, aber es nützte nichts, er wurde entlassen. Und so war er mit 29 Jahren wieder auf der Straße sozusagen, ohne Einkommen, ohne Arbeit. In dieser Zeit hat er viele Lieder gedichtet. Er ging in diesem Tal der Düssel und hat einfach Gott gelobt, dem er sein Leben anvertraut hatte. Und wie sein Geld verbraucht war, das er sich damals noch mühsam zurückgelegt hatte, ging er wieder zurück in seine Heimatstadt Bremen. Was sollte er jetzt machen? Arbeitslos, entlassen, ohne Arbeit einfach. Er kam zu Untereyck, der immer noch in St. Martini war, und sagte, was soll ich denn jetzt tun? Die haben mich rausgeschmissen, weil wir miteinander in der Bibel lesen. Untereyck sagte, du kannst hier bei mir so ein Hilfspfarrer werden. Morgens um 5 haben wir in der St. Martini-Kirche einen Gottesdienst für die Marktfrauen. Das ist in einer ungeheizten Kirche ganz gemütlich, morgens um 5 sich zu treffen. Dementsprechend waren natürlich auch nur eine Handvoll Leute da, die noch ein Wort Gottes hören wollten am Morgen um 5 Uhr. Neander wurde nach kurzer Zeit schwer krank und ist im Alter von 30 Jahren schon gestorben. Seine Lieder wurden in seinem Todesjahr zum ersten Mal gedruckt, auch verbreitet. Er hat es nicht mehr selber erlebt. Damals wurden ja nur die Psalmen, die vertonten Psalmen gesungen. Und er hat mit seinen Lobliedern einen ganz neuen Klang in die Gemeinden gebracht. Gott loben ist unser Amt. Wir wollen nicht immer klagen und anklagen, was nicht stimmt, sondern wir wollen unseren Gott loben. An diesem Lob wollen wir bleiben. Er hat wunderbare Lieder noch gedichtet. Wunderbarer König, Herrscher von uns allen, lass dir unser Lob gefallen. Oder das herrliche Lied Siegesfürste, Ehrenkönig, hochverklärte Majestät zu seiner Himmelfahrt. Wunderbare Lieder. Schauen Sie mal wieder nach den herrlichen Neanderlieder. Lassen Sie sich anstecken vom Lob Gottes, das auch bei uns sehr gering geworden ist, dass wir einfach am Loben und Danken bleiben.
Das heißt mal im Hebräerbrief, deren die Welt nicht wert war. Die Leute haben damals es nicht erkannt. Aber wenn Sie heute in YouTube anklicken, loben den Herrn, den mächtigen König, und dann Westminster Abbey, da sehen Sie die ganze Königsfamilie, Philipp und Elisabeth, Charles und wie sie alle heißen, und dann singen sie aus vollem Herzen. Die Fanfaren von der Empore loben den Herrn auf Englisch, den mächtigen König. Ein Lied, das die Welt erobert hat. Und so ist man im Himmel, wenn wir dort sind.
Ja, der Neandertaler hat seinen Namen nach unserem Neander bekommen. Der Affe, der da gefunden wurde in dem Tal. Zuerst haben wir gesagt, das ist unser Vorfahre. Inzwischen haben sie gemerkt, ist doch ein Affe gewesen. Aber Neandertaler, da kennt es heute jeder, denn dieses Tal heißt ja dann nach dem Neander, Neandertal, das Tal der Düssel.
Und der Taler, der Dolloch, der hat seinen Namen nach dem Joachimstal. Im Erzgebirge, runter, wenn Sie die Straße fahren, Tschechoslowakei, das ist Joachimstal. Und da war der herrliche Liederdichter, der uns viele Lieder in der Reformationszeit geschenkt hat. Nach ihm ist der Dollar genannt, nach dem Joachimstal. Dort interessant, wo die Linien wollen beten. Herr, wir danken dir an diesem Morgen für so viel Gutes, was du getan hast. Unser Lob ist so kümmerlich und wir sind auch solche Meckerer und Schimpfer und Proleten. Darum danken wir dir heute Morgen, was du für uns getan hast. Du hast uns erlöst aus den Klauen des Teufels. Mach uns ganz frei von aller Macht der Finsternis. Und hilf uns, deine Bergpredigt richtig zu verstehen, dein Grundgesetz des Reiches Gottes. Amen. Matthäus 7. Heute Abend lösen wir den Büchertisch auf, da nehme ich dann alles mit. Aber morgen früh haben wir dann noch die letzte Bibelarbeit, heute Abend und morgen früh noch. Ich lese Matthäus 7 von Vers 1 ab. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehst und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden, euch zu reißen. Überschrieben heute ein heimlicher Bann, das ist das mit dem Richten. Und dann vom Beten, von der Gebetserhörung. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um ein Brot, einen Stein biete, oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Zunächst ein Wort zu dem Richten. Ja, soll man denn keine Gerichte mehr haben? Soll der Richter seine Robe ausziehen? Man muss doch richten. Wir brauchen noch jemanden, der Recht spricht. Richten ist doch in unserer Welt nötig. In den vielen Spannungen, aber auch wenn eine Ehe auseinandergeht, in den ganzen Plänkeleien unserer Welt. Wir brauchen doch Gerichte. Und übrigens, wir selber müssen da auch kritisch sein. Wir können doch nicht jedem glauben, der uns was erzählt. Man braucht doch einen kritischen Geist. Wie ist das zu verstehen? Jetzt kommt einer und sagt, die Bibel ist doch widersprüchlich. Nein, die Bibel ist gar nicht widersprüchlich. Es ist ganz eindeutig, was Jesus sagt. In der Welt, wir haben ja gesagt, wir müssen unterscheiden. Die Bergpredigt ist für die Kinder Gottes, für die Nachfolger. In der Welt brauche ich das Richten. In der Welt muss ich sehr vorsichtig sein. Was ist Lüge, was ist Wahrheit? Wenn Sie die Zeitung lesen, wenn Sie im Fernsehen was hören, ich kann Ihnen nur raten, sehr kritisch zu sein. Aber neulich in der Straßenbahn, da habe ich jungen Leuten zugehört. Und da ist mir erst aufgefallen, wie das heute ist. Wie die Jugendlichen über ihren Lehrer gesprochen haben. Die haben den richtig zerrissen. Zum Glück war er nicht da. Und wie die über ihre Eltern geredet haben. Da habe ich mir gedacht, wissen die jungen Leute überhaupt noch was Positives? Es ist in unserer Zeit für uns so, dass wir einen Richtgeist in uns haben und alles zerreißen. Es fällt Ihnen vielleicht erst auf, wenn Sie mit Leuten reden, sagen, warum redet der denn dauernd negativ? Wo bleibt denn das Positive noch? So kann man doch nicht leben. Ich erinnere mich, wie ich in Stuttgart angefangen habe, haben ein paar junge Leute mir einen jungen Mann gebracht, der hat einen schweren Burnout gehabt, einen Nervenzusammenbruch. Und dann erzählten sie, in einer diakonischen Einrichtung war der als Zivi tätig und der hat alles, wie es die jungen Leute machen, zerrissen. Die sind ja gar nicht gläubig und das ist ja alles nur Fassade und die werden den Kindern nicht gerecht und das ist so schlimm. Und dann kam das Wochenende und da hat man dem jungen Mann eine Jugendgruppe übertragen, weil die anderen den freien Sonntag hatten. Und da hat er einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil er die Aufgabe nicht geschafft hat. Wie werde ich denn mit schwierigen jungen Leuten fertig? Ist ganz arg leicht zu richten. Aber wie machst denn du das überhaupt? Und jetzt ist interessant, was meint denn Jesus? Er spricht zu seinen Jüngern. Und wir sollen einfach nicht den Stil der Welt übernehmen. Das wissen Sie, in der Politik macht jeder den anderen fertig. Fertig, du bist ein Nazi oder was weiß ich, bloß wenn er eine andere Meinung hat, dann kommen die Schimpfwörter nacheinander. Das ist die große Mode in der Welt. Und wie sollen es die Jesus-Jünger haben? Wie Jesus. In der Welt können wir viel verdammen, wir haben aber die Welt gar nicht zu verurteilen, sondern die Welt ist eine arme Welt, die keine Erlösung hat. Und die Leute in der Welt brauchen dringend einen Ausweg. Und die brauchen einen Weg zur Errettung. Und den müssen wir zum Kritisieren. Gibt es ganz viel in der Welt. Und bei den Gottlosen erst recht. Und im Wirtschaftsleben. Und bei den Bankern. Und was alles falsch läuft. In der kann man ganz viel kritisieren. Weil wir wache Leute sind. Aber dass wir auf einmal sagen, hast du schon einmal für diese Menschen gebetet. Dass sie rauskommen aus ihrer ganzen Not. Aus ihrem falschen Geist. Und dass sie den Heiland Jesus für ihr Leben finden. Und wenn wir Jesus gefunden haben, dann kriegen wir wie Jesus das große, weite Herz für gefallene Leute. Das ist was ganz Wunderbares. Wenn Jesus Leute das sehen, das sind Leute, die brauchen einen Heiland und die sind allein gelassen mit all den Schwierigkeiten, die sind unter schwierigen Einflüssen gewesen. Und wir sind doch die, die als Barmherzige durch die Welt gehen. Und darum hat Jesus seinen Leuten das Richten verboten. Weil wir ja nicht mehr unter dem Gericht Gottes stehen. Uns hat er ja freigesprochen. Wir haben etwas von der Barmherzigkeit Gottes gelernt. Und jetzt ist wichtig, dass wir das große Herz haben wie Jesus. Mein Großonkel, der Landwirtschaft gehabt hat, hat immer gesagt, ein Herz so groß wie ein Scheunentor brauchen wir. Ich würde immer sagen, das ist so groß wie die Türen vom Straßenbahndepot. Die sind nur ein bisschen groß. Oder wie einer Meeresschleuse. So Riesentore brauchen wir. Ein Herz für die armen Menschen ringsum. Und wenn Sie einmal in Ihrem Haus an Ihre Nachbarn denken, dann haben Sie ganz viele Leute, für die Sie beten müssen. Natürlich machen die manches falsch. Die wissen es ja gar nicht besser. Aber Sie dürfen etwas sagen von der großen Barmherzigkeit. Für uns in unserem Tun und in unserem Denken ist eigentlich wichtig, wie Jesus uns gehandelt hat, so wollen wir anderen weiterhandeln. Es gibt ja ein Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Wenn einer mir quer kommt, dann kriegt er wieder eine auf der Decke und dann können wir wieder die Fäuste reinschlagen. Für uns heißt nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Jesus mir, wie er mir, so ich dir. So will ich es weitergeben in einer großen Barmherzigkeit. Wir haben in der Bibel ein Beispiel eines Mannes, der hieß Barnabas. Den dürfen Sie nicht mit dem Barabbas verwechseln. Der Barabbas, der in der Passionsgeschichte wollte. Der Barnabas, das heißt übersetzt, der Sohn des Trostes. Und wo kommt denn das vor? Auf der ersten Missionsreise ist ja der Paulus mit dem Barnabas ausgereist. Der Barnabas war ein Mann, der in der Gemeinde immer das Herz hatte. Ich nenne es immer einen Hirten. Der hat mit den Leuten mitfühlen können. Das war kein großer Evangelist, kein großer Redner, aber der hat das Herz für die Menschen gehabt. In unseren Gemeinden fehlen die Leute wie Barnabas. Da gibt es manche, die sagen, ich möchte auch ganz großer Evangelist sein. Barnabas, wir brauchen in der Gemeinde Leute, die das große Herz haben. Die Frauen haben es ganz besonders, die sich drum kümmern und merken, da sitzt jemand, der braucht meine Zuwendung. Das war ja zuerst in der Apostelgeschichte, dass er sein Vermögen, er hat aber was einen Acker verkauft, hat es der Gemeinde gegeben. Dann war er auf der Missionsreise mit dem Paulus dabei und da hat er den jungen Johannes Markus mitgenommen auf die Missionsreise. Und wie sie nach Antalya kam, das ist Antalya, aber heute die Urlauber sitzen in 40 Grad Hitze, dort an der Südküste der Türkei bei Perge. In Antalya, da waren die in der Unterkunft und da haben die Leute erzählt, wie oben im Hohen Taurus die Räuber sind und wie die Reisenden totschlagen. Und wie das Johannes Markus gehört hat, da hat er Muffensausen gekriegt. Dann hat er gesagt, ich möchte heim zur Mama. Und dann ist er gewichen und heim. Und der Paulus hat gesagt, so einen Typen nehme ich nie mehr mit auf die Missionsreise. Und der Barnabas hat gesagt, doch. Ich gebe ihm eine zweite Chance. Jetzt haben Sie die zwei Typen. Der Paulus hat auch recht gehabt. Man muss jungen Leuten einmal sagen, was Sache ist. Aber man muss auch das Herz haben. Und man muss auch jungen Leuten eine zweite Chance geben. Und so hat später der Barnabas sich von Paulus sogar getrennt. Und sie sind getrennte Wege gegangen, weil der Barnabas einfach immer das Herz gehabt hat. Und ich habe oft den Eindruck, in unserer Gemeinde fehlen Leute mit der Art des Barnabas Hirten. Und Lehrer und Evangelisten gibt es in der Gemeinde. Lehrer, das sind die, die so gut die Glaubenslehre erklären können. Aber die Hirten, ich glaube, die meisten haben die Gabe des Hirten. Die sagen, oh, jetzt setze ich mal mich nicht zu meiner Freundin in der Gemeinschaft hin. Jetzt setze ich mal zu der Frau hin, die sitzt so allein. Und jetzt will ich sie fragen, wie sie heute geht. Und auf einmal schließt sie ihr Herz auf. Es gibt so viel Einsame. Oder wissen Sie, da war ein großes Gerede im Ort. Da wurde ein junger Mann wegen Drogenkonsum verhaftet, gläubige Eltern. Jetzt überlegen Sie sich, soll ich am Sonntag überhaupt in die Kirche gehen? Und wie gucken die Leute mich an? Na, so wunderbar, wenn sie sagen, schön, dass Sie kommen, ich setze mich zu Ihnen hin. Verstehen Sie? Können Sie sich in mal in andere reindenken, dass man nicht verurteilen, denn die Leute wissen ja meist selber, was los ist. Alle Leute, die sündigen, wissen doch genau, dass es nicht richtig ist. Aber sie brauchen doch das Herz, das Jesus gehabt hat mit der Verlorenen. Der hat doch nicht zuerst der großen Sünderin erzählt, was sie alles falsch gemacht hat. Die wusste es und die Zöllner wussten es doch auch. Sie brauchen die Liebe. Und deshalb hat Jesus uns gesagt, dass für uns als Jesus-Jünger die Liebe so wichtig ist. Wieder die Bergpredigt ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Und für uns kann es nicht genügen, dass wir da bloß verurteilen, was in der Welt alles schlimm ist. Es geht ja wirklich schlimm zu in der Welt. Und es wird immer schlimmer. Und die Zahl der Gläubigen geht zurück, aber das hilft doch nichts, dass wir dauernd lamentieren. Wir sollen Leute sein, die von der großen Liebe weiterreden. Da hat eine Frau mir angerufen, da sagt, kommen Sie doch zu uns nach Enzklösterle. Jetzt müssen Sie wissen, wo Enzklösterle liegt. Herrlicher Urlaubsort. Im Schwarzwald, wenn Sie das Tal von Wildbad weiterfahren, aber es liegt wirklich im Eck da hinten drin im Schwarzwald. Da kommen Sie von der anderen Seite, von Nagold auch nicht bis hin. Und die hat gesagt, wir haben in unserer Familie lauter Knackis aufgenommen. Das sind hartgesottene Kriminelle nach der Entlastung. Dann hat sie gesagt, kommen Sie doch zum Abendessen. Ah, natürlich wird man schon sagen, was soll ich zum Abendessen? Vesper lieber für mich. Nein, wir haben gesagt, wir gehen hin. Dann haben gesagt, wir sind so froh, dass Sie kommen sind. Das ist für unsere Leute so wichtig. Und das war ein ganz herrliches Erlebnis. Ich war schon zweimal dort in diesem Heim. Da sitzen hartgesottene Leute da. Wenn die erzählen, da haut es um. Das hat einer gesagt, ich habe jeden Tag eine Flasche Whisky getrunken.
Wodka.
Wodka sogar, ja. Wenn man sich vorstellt. Und dann haben sie gebrannt, da war nachher eine Veranstaltung, haben gesagt, aber das müssen sie den Leuten alle sagen. Sie müssen Jesus in ihr Herz aufnehmen. Und was das für eine Befreiung bedeutet. Der Leiter hat gesagt, ich bin ein harter Typ, hat auch einen großen Hund, hat gesagt, deshalb kann ich mit den großen Hund umgehen, aber auch mit den Knackis, die brauchen auch starke Hand. Aber was mich erfreut hat, die große, warme Liebe, die dort war. Und das habe diese Menschen aufgesogen. Da gibt es ja immer mal wieder einer, der ausbricht und weglaufen will. Aber ganz viel, die sagen, zum ersten Mal habe ich in meinem Leben Liebe erfahren. Und wenn die erzählen, wie sie aufgewachsen sind, schon in ihrer Kindheit, das ist ganz gut. Wie heißt es? Hoffnung? Hoffnungszeichen. Wegzeichen, wenn sie es im Internet suchen. Ganz wunderbar. Wird bloß von freien Spenden getragen. Und die Familie hat sich ganz da hineingegeben und nimmt die Kinder auf. Und es gibt ganz oft solche Dinge, wo Menschen die Liebe von Jesus weitergeben. Schimpfe hat noch nie was gebracht. Meine Mutter hat zu mir gesagt, jetzt habe ich es 100.000 Mal gesagt, und jetzt, kannst du nur 1 Million Mal sagen, ich tue es trotzdem noch nicht. Es hilft doch nichts, das Schimpfen. Hat zwar Ihnen was genützt, bestimmt nicht. Das meine wir immer. Das Einzige, was wirkt, ist die Liebe. Natürlich kann man nicht 5 Gerade sein lassen. Aber wir können es auch in der Liebe tun. Und Sie wissen aus Ihrem eigenen Leben, was die Aufgabe der Christen ist, die Liebe weiterzugeben. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, da haben die Pfarrer immer gesagt, es wäre besser, die jungen Leute würden gar nicht kommen. Dem war bloß wichtig, dass man baut und dass die Räume schön sind. Und dann hat er im Kirchengemeinderat nur vorgerechnet, was der Strom kostet, wenn die wollte da Tischtennis spielen. Muss man doch als Christ eine Tischtennis spielen? Da hat er gesagt, das kostet so viel Strom. Da hat mein Vater im Kirchengemeinderat 20 Mark nachgelegt und gesagt, das ist für das nächste Mal, dass die jungen Leute auch Tischtennis spielen dürfen. Und wissen Sie, warum Wilhelm Busch im Gefängnis war, im Dritten Reich? Der Hitler hat nicht das Bibellesen verboten, aber er hat die Jugendarbeit verboten, Zelte, Fußballspielen. Und der Wilhelm Busch hat gesagt, zum Bibellesen gehört auch, dass man mit den jungen Leuten Fußball spielt und Freizeit macht. Und dann hat die Gestapo Hausdurchsuchungen gemacht im Weitlihaus und hat Bälle gefunden. Und dann hat sie die 70 Jugendleiter verhört von Essen, habt ihr Fußball gespielt? Ich habe gesagt, ja, wir haben Fußball. War streng verboten, weil nur Hitlerjugend hat Fußball spielen dürfen. Da wollten wir die zur Hitlerjugend treiben. Und dann hat der Gestapo-Beamte nahe zum Wilhelm Busch gesagt, jetzt habe ich 70 Jugendleiter geführt. Keiner hat versucht zu lügen. Und alle haben es zugegeben. Das hat der Meister umgeschmissen. Wahrheit sagen. Aber natürlich brauchen junge Leute das Leben. Und das wissen wir auch. Und die müssen sich doch austoben können, sonst können sie doch nicht normal leben. Es gehört auch zu unserem Glaubensleben, dass man eine schöne Freizeit hat, so wie ihren Spaziergang. Die brauchen nicht mehr Fußballspiele, da brechen sie nur das Schienbein. Das brauchen sie nicht nur Anfang im Alter. Aber deshalb ist doch wichtig, dass wir die Freude des Lebens auch noch mithaben, aber dass wir junge Leute auch das geben, in ihrer Jugend, dass sie sich mit schönen Sachen bewegen dürfen. Da wollen wir auch immer ein Herz haben für junge Leute. Und da sagt Jesus, du musst zunächst einmal bei dir sehen, wie Jesus dir die Splitter aus deinem Auge zieht. Und die Balken sogar, die in deinem Auge sind. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir ganz genug beschäftigt sind, uns selber zu vervollkommnen im Licht Jesu und dann eine ganz große Barmherzigkeit haben für gefallene Menschen. Das war das Geheimnis der Diakonie im Namen von Jesus. Überall, wenn Sie das lesen, wie die Leute das gehabt haben, eine ganz, ganz große Liebe zu gefallenen Menschen. Ich habe ja noch den Wolfgang Dück erlebt, der war wegen schwerem Bankraub im Gefängnis, war einer der gesegnetsten Evangelisten. Wolfgang Dück, schon mit 37 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, ein ganz wunderbarer Mann, den Jesus herausgerettet hat. Heilsarmee war da sehr tätig. Das ist ganz wunderbar. Die bewundere ich immer. Die gehen auch mit ihren Uniformen an Orte, wo man sonst als Zivilist gar nicht hingehen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Jesusliebe haben und diese Barmherzigkeit. Ich lese auch immer gern von der Geschichte der Erweckungsbewegung, auch bei uns im Württemberger Land. Da hatten wir einen großen Prediger in der Leonhardskirche, den Georg Konrad Rieger. Ich lese heute noch gern seine Predigten, die haben es wirklich in sich, da ist Kraft drin. Und da war ein großes Ereignis, das die Menschen bewegt hat, da wurde er Süß Oppenheimer, habe es ja auch schon, Jud Süß gehängt. Jud Süß war ein Finanzmann. Damals war in Württemberg gerade der Herzog gestorben und die katholische Linie kam auf den Thron. Und der Jud Süß, wie er geschickt war, hat sich dem Herzog angetragen und hat gesagt, ich kann dir die nötigen Gelder beschaffen, du musst mir bloß die Siegel geben, dass ich die Steuer erheben kann. Und der Jud Süß, Süß Oppenheimer hieß er eigentlich, hat eine Schreckensherrschaft in Württemberg hinterlassen. Hitler hat einen Film drüber drehen lassen, um den Juden schlecht zu machen. Aber der Süß Oppenheimer war in Württemberg unheimlich gehasst von den Menschen. Aber es hat ihm gefallen. Er hat dann seinen Kaftan angezogen in der Seestraße in Stuttgart, das ist heute, wo das Katharinenhospital ist, hat er seine Villa gehabt und dann ist er auf dem Pferd gesessen. Und die Leute haben ihm nachgerufen und er wurde gehängt. Also das waren interessante politische Umstände, waren auf dem Hohen Neuffen gefangen und dann wurde er gehängt auf der Prag. Und bevor er gehängt wurde, ja, da sind die Leute in großer Zahl hinausgelaufen, um den Schauspiel zuzugucken. Und wenn Sie noch einmal in dem Predigtband von Georg Konrad Rieger lesen, dann sagt er, so fängt er an, gell? Gottes Mühlen mahlen, langsam mahlen, aber trefflich fallen. Jetzt hat er endlich sein verdientes Schicksal bekommen. Aber wer von euch hat schon einmal für diesen armen Juden gebetet? Wer hat ihm einmal von der Liebe von Jesus gesagt? Und so geht die ganze Predigt weiter. Und keiner der Predigthörer ging auf zu dem Spektakel am Nachmittag, wo der Jude gehängt wurde. Das war um 1710. Und so ist immer unsere Art, dass wir uns nicht dran beteiligen, an der Schadenfreude. So, wir wissen, dass es schlimm ist, wenn Menschen verloren gehen und dass wir eine Mitschuld haben, wenn wir ihnen nicht vom Heiland erzählt haben und ihnen vor der Liebe Jesu gesagt haben. Da redet Jesus sehr drastisch und das ist gut so. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Da redet doch Jesus auch von den Hunden und von der Säue. Der Johann Albrecht Bengel, das war ja ein Bibelausleger, der hat den Gnomon geschrieben, das ist so eine Bibelerklärung. Da heißt, es hat gar keinen Wert, Hund bleibt Hund und Schwein bleibt Schwein. Du kannst auch nichts erreichen mit deinen Bemerkungen, aber der Heiland kann sie verändern und neu machen. Und das ist Geheimnis, was uns bewegen soll, dass wir das in der Welt vertreten, diese barmherzige Botschaft. Und jetzt kommt das Zweite noch hier. Bittet, so wird euch gegeben, was mir immer gefällt, dass Jesus etwas garantiert. Ich habe in meinem Leben oft Pech gehabt, mit Garantieerklärungen. Wenn man da, früher war das noch schwieriger, heute ist ein bisschen verbessert. Da hat man dann, ich weiß noch, ich habe mal eine Uhr gekauft, da war so ein großes neues Geschäft und ich ging nach 14 Tagen schon immer. Und wie ich hingelaufen bin, hat der Mann dort gesagt, die Garantie sei gar nichts wert. Ich bin froh, dass in unserem Staat es besser geworden ist. Ich hatte auch mal einen Tauchsieder, den hat mir meine Mutter geschenkt. Und dann hat es auch nicht, dann hat gesagt, ich soll die Rechnung vorlegen. Ich kann doch nicht die Rechnung haben, das hat doch meine Mutter mir geschenkt. Ich kann gesagt, gib mir die Rechnung nochmal. Also ich habe oft Pech gehabt, dass das, was Menschen garantieren, nicht stimmt. Aber Jesus garantiert, bittet, so wird euch gegeben. Bei Menschen können sie sehr viel Pech haben. Auch beim Amt für öffentliche Ordnung. Beim Personal, ich stehe sie 3/4 Stunde, bis sie drankommen. In der Welt haben sie ganz viel, wenn man immer aufpasst. Jesus redet vom Reich Gottes. Bei ihm gilt das Gebet hat die Garantieerklärung, dass Gott gibt, wie er gibt. Oft anders, als wir denken, aber er gibt. Und er hört, das ist schon ganz wunderbar, er der Herr aller Herren, der König aller Könige gibt. Bittet, und das ist auch mit dem Suchen so, man gebraucht ja das Wort gern, sucht, so werdet ihr finden, sind der Schlüsselbund verloren. Ich habe auch manches verloren und gesucht und immer gefunden. In meinem Krust. Das passiert bei uns. Aber Jesus redet vom Gebet. Wenn man ihn sucht, findet. Und das dürfen Sie wissen. Jeder Mensch, der ernsthaft sucht, Sie dürfen es ihm sagen, such ihn, er lässt sich finden. Er hat die Garantie gegeben, wer ehrlich sucht. Und man verzweifelt Menschen, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, du darfst ihn finden. Jesus hat gesagt, wer ehrlich sucht, findet. Ganz wunderbar, dass Gott das Gebet immer wieder erhört, wenn gottlose Menschen sagen, ich suche Gott, du kannst ihn finden. Du kannst ihn nur im Wort Gottes finden, im Hören und im Tun seines Wortes. Und es ist so herrlich, dass Jesus uns diese Garantieerklärung zum Beten gibt. Ich möchte Sie immer auch daran erinnern, dass Geplapper der Heiden ist was total anderes. In allen Religionen wird gebetet, aber ganz falsch. In Asien habe die früher beim Sven Hedin gelesen, Om Mani Padme Hum, hat mir beeindruckt gemacht, da machen sie so, hängen sie Tücher in der Windschreiber drauf, Om Mani Padme Hum, und lassen es im Wind wehen, das sind unsere Gebete. Bei uns geht es um eine Begegnung, um eine persönliche Begegnung im Gebet mit Jesus. Ich habe jetzt Zutritt zu ihm, er, Jesus, will mit mir reden. Und das ist nicht bloß ein Geplapper wie die Heiden und ein Ausreden meiner Wünsche, sondern eine Begegnung, wo ich ihn suche und er mit mir reden will. Und er gibt mir den Frieden, den ich sonst nicht finde. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgehen. Ganz wunderbar, was jeder erleben kann. Mir war es immer schon groß, wie Kinder und Jugendliche die ersten Erfahrungen machen. War mal eine Konfirmandin, die ist verzweifelt zu mir gerannt gekommen. Oh, mein Vater schlägt mich vor, was war denn los? Ja, mein Vater hat mir verboten, dies und das, und der war bei der Post, hat ein Paket ausgefahren, und der hat jetzt gerade gesehen, dass ich da auf der Straße und was weiß ich gerade gemacht habe. Jetzt müssen Sie, wenn der Vater kommt und Sie fragt, ich will ihm nämlich sagen, ich war beim Pfarrer. Als Ausrede. Lüge. Und dann müssen Sie dem Vater sagen, ja, die war bei mir. Damit der Vater mich nicht totschlägt. Es gibt ja so rabiate Väter. Dann habe ich gesagt, du, ich kann nicht lügen. Und du darfst auch nicht lügen. Ja, mein Vater, wenn ich das... Sag, keine Sorge, jetzt beten wir. Diese nach einer Viertelstunde kommen, sagen, mein Vater ist heimgekommen, und ich habe ihm gesagt, wie alles war. Und mein Vater war so verwandelt, so habe ich noch nie erlebt. Das ist ganz toll, wenn die ersten Glaubenserfahrungen im Gebet gemacht werden. Und es ist ganz wunderbar, dass Jesus den suchenden Menschen auch ganz besonders weit entgegengeht. Unsere jungen Leute in den ersten Schritten des Glaubens, sie erleben oft ganz tolle Gebetserhörungen. Das brauchen wir als reife Christen oft gar nicht mehr. Gell, der Joachim Neander hat auch nicht alles erlebt, was er sich erbeten hat mit Versorgung. Aber Gott hat ihn zur Herrlichkeit geholt und er wurde ein Zeuge der Wahrheit. Aber das dürfen wir wissen, dass Jesus uns das versprochen hat, dass das Gebet erhört wird und dass er das hat. Und Jesus gibt diesen herrlichen Beweis auch noch des Vaters, der die Kinder versorgt. Das Bild. Und Jesus sagt, ihr Vetter, sei doch arge Leut. Wir sind ja böse Leut. Es gibt keinen Vater, der nicht ein böses Herz hat. Wenn ihr schon euren Kindern, eure Sprösslinge, so viel Gutes tut, wenn die was von euch wollen, wie viel mehr der himmlische Vater? Müssen wir wissen, wie viel noch ganz anders als Vater und Mutter will er uns beschenken und hört dein Gebet. Und es ist so wichtig, dass du weißt, ich bin umgeben vom Gebet des Herrn. Der Vater im Himmel wird gute Gaben geben, denen, die ihn bitten. Ich habe es Ihnen erzählt, gestern schon, vor der Operation meinen, aber es kann ja bloß eine Lösung geben. Der Herr weiß, was für uns gut ist. Und wir dürfen immer wissen, dass er es für uns ausgezeichnet macht. Oft sehen wir es erst viel später, warum der Herr uns so geführt hat und warum er unsere Gebete so erhört hat, dass wir es erleben können. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und wir wissen, es ist ein lebendiger Gott unter uns und er hört dein Gebet und du darfst es erfahren, wie er uns beschenkt. Das Gebet ist immer, das hat Jesus gebraucht, für Unmündige. Das sind die mit ihrem Leben nicht fertig. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr weiter. Und das ist auch das Allerschönste, wenn man oft in großer Ratlosigkeit ist, auch in seelischer Verzweiflung, Herr Jesus, ich brauche dich. Und schon das Anrufen seines Namens gibt uns so herrlichen Frieden und Geborgenheit, dass wir wissen, er ist doch jetzt da. Und er hat alles in seiner Hand. Er weiß es und kennt es besser, als ich es verstehe. Und er weiß es besser, was deine Krankheit ist, als alle Diagnostik von den Ärzten es weiß. Das einfach wissen, Herr, ich bitte dich, dass du da bist und dass du dich verherrlichst in meinem Leben. Und das ist ganz, ganz groß, dass wir dies erleben dürfen in allen Lebensführungen und ganz besonders auch in den schweren Lebensführungen ist es uns ein großer Trost, dass der Herr es herrlich hinausführt. Wir leben in einer unheimlichen Welt. Viele von Ihnen haben noch Krieg erlebt, sie haben Inflation erlebt, sie haben böse Dinge erlebt, auch Katastrophen in großer Zahl gibt es und Unwetter und schlimme Ereignisse. Sie haben von Menschen viel erfahren, aber Sie dürfen sich der Führung des Herrn Jesus anvertrauen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, ob schon, macht doch nichts. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass das wahr ist, dass du uns so herrlich führst an deiner Hand. Wir wollen jetzt auch in der Stille jeder für sich dir das sagen, was uns ganz persönlich bewegt. Wir bringen dir auch die Menschen, die auf unserem Herzen liegen. In unserer Nähe und in unserer Ferne, wir bringen dir auch unsere Gemeinden. Herr, gib du neues geistliches Leben. Wir bitten dich auch für dieses Werk hier, des Felsengrundes. Segne diese Städte, auch alle Mitarbeiter hier. Und vielen Dank, dass du Gebet erhörst. Herr, verzeih uns auch unseren Richtgeist. Wir sind alle so heimliche Staatsanwälte und können das Böse so wunderbar aufdecken. Aber danke, dass du bei uns Sünde aufdeckst, dass wir es in deinem Licht ordnen können und gerecht und heilig werden durch deinen Opfertod. Danke, das ist das Größte. Und dann mach uns zu barmherzigen Menschen, die Liebe, Geduld und Freundlichkeit weitergeben in eine liebelose Welt. Amen.